Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hören Sie heute von Norbert Lied den vierten Teil mit dem Thema Wenn die Posaune erschallt. Doch vorher singt der Mitternachtsrufchor das Lied Mein Jesus, ich lieb dich. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Es ist schon wieder eine Zeit lang her, da haben wir begonnen, über den 1. Thessalonicher Brief zu sprechen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, über das Geheimnis der Entrückung, das hier gelüftet wird. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wer glaubt das? Dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass er jetzt lebt. Wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesu mit ihm bringen. Also alle, die sie jetzt die Hand gehoben haben, sie dürfen wissen, dass Jesus auch ihr Leben in seine Herrlichkeit stellt. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert, tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Also, wir kommen heute zu einem Punkt, wenn die Posaune Gottes erschallt. Über die vorhergehenden Punkte haben wir schon versucht zu sprechen an dieser Stelle. Wir haben gesagt, dass der Apostel Paulus direkt von dem Herrn Jesus Christus selber 7 Gewissheiten bekommen hat, die er der Gemeinde weitergab, welche die Entrückung bzw. Auferstehung der Toten betrifft. Die erste Gewissheit war, dass die Toten leben. Das war bis zu diesem Zeitpunkt etwas Ungewisses. Die Gemeinde im Alten Testament bis zur Zeit der Apostel, kann man sagen, die haben immer noch geglaubt, ja, es gibt am Ende der Tage eine Auferstehung am jüngsten Tag, und da stehen dann alle auf, und die einen gehen dann ins ewige Leben und die anderen ins ewige Gericht. Nein, sagt der Herr, es wird etwas Neues offenbar, etwas Neues gesagt. Es gibt eine Herausauferstehung aus den Toten. Und jeder Mensch, der in Christus ist, lebt. Die Bibel lehrt keinen Seelenschlaf. Der Schlaf des Gläubigen bezieht sich immer im Neuen Testament auf den Leib, nicht auf die Persönlichkeit, auf den Geist. Der Geist, die Seele ist bei Christus im Moment des Todes und der Leib liegt im Grab. Und dann, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, wird er die Verstorbenen, also die Geister, die bei ihm leben, seine Kinder mitbringen. Und das ist auch der Grund, warum die Toten in Christus zuerst auferstehen. Bekommen sie einen Herrlichkeitsleib, der ihnen wieder zugeführt wird, und sie sind bei ihm, und die noch Lebenden werden verwandelt werden. Das ist die erste Gewissheit, die Toten leben. Die zweite Gewissheit, dass der Herr selbst wiederkommt. Man mag das so überlesen, aber das ist doch ein wunderbarer Trost, dass der Herr, der für uns persönlich gestorben ist, der für uns in Himmel gefahren ist, der für uns die Stätte bereitet, dass derselbe Herr wiederkommt, um als Bräutigam seine Braut heimzuholen. Die dritte Gewissheit ist der Befehlsruf des Herrn, oder wie es andere Übersetzungen sagen, mit gebietendem Zuruf. Also der Herr wird sich, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn die Entrückung, Auferstehung stattfindet, von seinem Thron erheben, und Jesus Christus selbst wird den Befehl geben. Und die Toten in Christus werden auferstehen. Wir haben uns erinnert an Lazarus. Als Jesus vor dem Grab des Lazarus stand und dieser dicke Stein davor war, und der Mann hat schon gestunken, weil er schon 4 Tage im Grabe lag, nicht wahr? Der stinkt schon, lass er alles zu und so. Und dann sagt Jesus, nehmt den Stein weg. Und dann heißt es, und Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Befehl Jesu, der Lebendige, und der Tod muss gehorchen. Dann die vierte Gewissheit bei der Stimme des Erzengels. Und wir haben uns gefragt, vielleicht auch gewundert, ja, warum ist das überhaupt nötig, im Moment des Befehlsrufs des Herrn zur Entrückung, zur Auferstehung, erhebt sich quasi auch der Erzengel und gibt einen Schrei los oder er ruft etwas. Warum ist das notwendig im Moment der Auferstehung, Entrückung? Weil die Zeit der Gnade vorbei ist und der Erzengel Michael, der besonders nach Daniel Kapitel 12 und 10 für die Kinder des Volkes Israel einsteht, wird im Moment der Entrückung der Erzengel Michael sich erheben und sich wieder auf die Seite der Juden stellen, weil die Gemeinde eben nicht mehr da ist. Israel geht durch die große Trübsal und der Erzengel Michael wird für Israel streiten. Das haben wir alles schon versucht, ausführlich zu behandeln. Und jetzt kommen wir zur fünften Gewissheit, und das ist die Posaune Gottes. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Also Vers 16 im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, diese erwähnte Posaune, das scheint dieselbe zu sein wie im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 52, was Hans-Jörg gelesen hat. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverwüstlich, und wir werden verwandelt werden. Ja, warum? Es wird die Posaune erschallen. Diese Posaune Gottes ruft dann also alle Heiligen aller Zeiten ins Vaterhaus. Es wird trompetet, es wird posaunt. Der Erzengel erhebt seine Stimme für Israel. Jesus hat den Befehl gegeben. Und jetzt werden alle Heiligen aller Zeiten, die durch das Blut des Lammes losgekauft sind, gesammelt und ins Vaterhaus gerufen. Warum wird sie die letzte Posaune genannt, habe ich mich gefragt. Warum die letzte Posaune? Ganz einfach, weil jetzt das Heilszeitalter der Gnade abgeschlossen ist. Ist vorbei. Und darum die letzte Posaune. Das Heilszeitalter der Gnadenverkündigung im Evangelium, man kann sagen, begann mit einer Posaune und endet mit einer Posaune. Ja, wieso begann mit einer Posaune? Werden Sie sich jetzt wahrscheinlich fragen. Wieso begann das Heilszeitalter der Verkündigung des Evangeliums mit einer Posaune? Wo haben Sie denn das her? Ja, Evangeliumsverkündigung heißt schlichtweg oder schlicht und einfach das Evangelium erschallen lassen beziehungsweise erklingen lassen oder hinausposaunen. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Posaunt das Evangelium in alle Welt hinein. So heißt es zum Beispiel, gerade im 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 1, Vers 8, heißt es wörtlich, wo hier steht, ich habe das nachgeschlagen, das Wort des Herrn ist erschollen, da heißt es wörtlich, also aus dem Griechischen übersetzt, sie posaunten es hinaus. Das Wort des Herrn ist erschollen, ist verkündigt worden, ist hinausposaunt worden. Sehen Sie, die Posaune des Evangeliums ist über Jahrtausende erklungen, liebe Geschwister, als Ruf zum Heil in Jesus Christus. Fast 2000 Jahre, kann man heute sagen, ist das Evangelium posaunt worden, überall auf dieser Welt. Zum Zeitpunkt der letzten Posaune erschallt sie eben das letzte Mal. Das heißt, das Evangelium klingt aus. Das Heilszeitalter der Gnade und der Gemeinde ist zum Abschluss gekommen. Die Vollzahl der Heiden ist eingegangen in die Gemeinde. So wird die Gemeinde zum Aufbruch ins Vaterhaus gerufen durch den letzten Schall der Posaune. Ich habe da, meine ich, ein wunderschönes alttestamentliches Beispiel gefunden. Und ich habe mich auch gefragt, ja, an was mögen die Thessalonicher wohl gedacht haben, als der Apostel Paulus über die Posaune Gottes sprach. Ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, dass ein Großteil der Thessalonicher waren ja Juden. Es heißt ja in der Apostelgeschichte 17, Vers 1 und 2, dass Paulus, als er nach Thessalonich kam, zuerst in die Synagoge ging und da das Evangelium verkündigte, und es haben sich ein Großteil jüdischer Menschen bekehrt zu Jesus und dann auch Griechen hinzu. Also war ein Großteil der Gemeinde damals jüdisch. Und die haben natürlich auch jüdisch gedacht. Die haben alttestamentlich gedacht. Und hinzu kommt, dass die Offenbarung ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden war. Das heißt also, diese Juden in Thessalonich, die haben von den 7 Posaunen in der Offenbarung Kapitel 8 bis 11 noch gar nichts gewusst. Ja? Und so kann ich mir vorstellen, das ist jetzt meine Interpretation, aber so kann ich mir vorstellen, dass die automatisch eine Brücke geschlagen haben zu den Posaunen, die im Alten Testament vorkamen. Das ist ja immer wieder so, dass man im Neuen Testament das Alte findet, ja, das Alte Testament. Oder das Alte Testament ist immer eine Vorschattung, diese Bilder, auf das Neue. Es gibt im Alten Testament, im 4. Mosebuch, Kapitel 10, Vers 2 bis 10, die sogenannten Erlösungsposaunen. Die wurden so genannt im jüdischen Volk, die Posaunen der Erlösung, nicht des Gerichtes, ja? Die Posaunen in der Offenbarung sind Posaunen des Gerichtes. Die Posaunen in 4. Mose Kapitel 10 sind Erlösungsposaunen. In diesem alttestamentlichen Abschnitt werden 2 Posaunen beschrieben. Die wurden zu ganz verschiedenen Anlässen geblasen. Aber sie dienten 2 speziellen Bewandtnissen. 2 speziellen Bewandtnissen. Ich lese Ihnen das vor, 4. Mose Kapitel 10, Vers 2. Sie kommen sicherlich selber drauf. Da wird Mose gesagt, mache dir 2 Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen. Und, jetzt kommt es, und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Verstehen Sie? Das ist ganz interessant. Diese Posaunen sollen dir dienen zur Berufung der Gemeinde. Andere Übersetzungen sagen, zum Sammeln der Gemeinde oder zum Zusammenrufen der Gemeinde und zweitens zum Aufbruch der Gemeinde dienen, der Lager. Also ich wiederhole das mit meinen Worten, sie dienten einmal zur Berufung, zur Sammlung, wenn die normal geblasen wurden, dann sollte die Gemeinde sich sammeln zur Stiftshütte hin, es wurde Gottesdienst gefeiert, zum Heil hin, zum Opfer hin, da wurde ja geopfert, nicht wahr, da wurde geschlachtet, da floss Blut in der Stiftshütte, oder vor der Stiftshütte. Zum anderen aber zum Aufbruch. Und ich denke, liebe Geschwister, dass hier etwas Prophetisches anklingt. Berufung. Ja? Ging das da? Haben die Priester geblasen? Und dann wusste die Gemeinde, und dann haben sie sich gesammelt zum Opfer hin. Zur Stiftshütte hin. Berufung ist immer, viele sind berufen, sagt Jesus. Ja? Aber wenige sind auserwählt. Berufung ist Evangeliumsverkündigung zu Jesus hin. Stimmt das? Das ist Berufung. Viele sind berufen, sagt Jesus. Wir verkündigen hier heute Morgen, wir versuchen das in aller eigenen Schwachheit, aber wir versuchen hier das Evangelium Jesu zu verkündigen, zu rufen, zu berufen. Komm zu Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Das wird zu diesem Zeitpunkt an Millionen Straßen und Städten und Dörfern und Bergen und Tälern getan. Das Evangelium wird immer noch verkündigt zur Berufung, damit die Vollzahl der Gemeinde eingeht. Und zum Aufbruch der Gemeinde. Was ist das? Das ist etwas ganz anderes. Das ist Auferstehung bzw. Entrückung ins Vaterhaus. Es ist doch auch interessant, liebe Geschwister, darum wurden diese Posaunen übrigens auch Erlösungsposaunen genannt. Die Posaunen in 4. Mose Kapitel 10 mussten aus Silber hergestellt werden. Ja, aus welchem Silber denn? Aus dem Silberschekel der Erlösung mussten die Posaunen angefertigt werden. Das steht in 2. Mosebuch Kapitel 30, Vers 12 und 13. Da musste jeder Israelit einen halben Silberschekel geben zum Lösegeld für das Leben aller, die gemustert wurden in Israel, damit keine Plage Gottes über sie kam. Damit wurden sie losgekauft, freigekauft. Silberschekel zur Erlösung. Woran denken Sie da? Silberschekel der Erlösung. Woran denken Sie da? An Judas? Judas Iskariot? Mit 30 Silberlingen hat er den Herrn Jesus Christus verraten. Und Gott hat es so gewollt, dass dieser Verrat, dass diese 30 Silberlinge mit zum Programm der Erlösung gehören, ja? Damit die Schrift erfüllt wurde. Also, diese Trompeten waren aus dem Erlösungsgeld angefertigt. Das waren die Erlösungsposaunen. Und ich glaube, dass die auch im Moment der Entrückung geblasen wird. Blies man die Trompete nämlich normal, steht alles da, in 4. Mose 10, dann geschah das zur Berufung bzw. zur Sammlung vor das Tor der Stiftshütte, also ich sag mal zur Erlösung hin, Evangeliumsverkündigung. Blies man dann aber das Lärmsignal, das war ein besonderer Ton der Posaune, dann galt dies zum Aufbruch. Und der letzte Trompetenstoß, der zweite Trompetenstoß, war dann das Signal praktisch zur Gepäckaufnahme und zum Abmarsch, wohin? In Richtung Jordan, in Richtung verheißenes Land, in Richtung Kanaan, in das Land, worin Milch und Honig fließt. Auf diesem Weg waren sie ja, da gingen sie ja hin. Ein wunderschönes Bild für die Entrückung der Gemeinde Jesu. Jetzt erklingt die Posaune des Evangeliums noch immer zur Sammlung. Wenn aber die letzte Posaune Gottes als Lärmsignal zur Entrückung geblasen wird, liebe Geschwister, dann ist das gleichsam auch ein Zeichen für die Sammlung Israels. Ich glaube, hier kommt Altes und Neues Testament zusammen, weil jetzt die Zeit ihrer Errettung gekommen ist. Das wird dann auch ersichtlich aus 4. Mose 10, Vers 9, da heißt es nämlich: Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben, und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Sehen Sie, das passt alles zusammen. Also einmal diente diese Posaune zur Sammlung der Gemeinde, zur Berufung. Da haben sie sich zur Stiftshütte hingesammelt. Wenn aber das Lärmsignal ertönte und dabei der letzte Trompetenstoß, dann wussten die Kinder Israel, jetzt ziehen wir weiter. Jetzt bleiben wir nicht bei der Stiftshütte stehen, sondern jetzt ziehen wir mitsamt der Stiftshütte weiter in Richtung Kanaan. Und sie wussten, wenn die Feinde uns bedrängen und es wird die Posaune geblasen, dann wird Gott an uns denken. Und wir werden gerettet werden von unseren Feinden. So beinhaltet also diese letzte Posaune der Entrückung auch, dass der Herr jetzt wieder für Israel eintritt. Denn nach der Entrückung, das wissen wir ja, wird der Antichrist, der große Bedränger, kommen. Aber der Herr wird an Israel gedenken und er wird schlussendlich sein Volk retten. In Jesaja 27 heißt es: Zu der Zeit wird der Herr Ehren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens. Und ihr Israeliten werdet aufgesammelt werden, einer nach dem anderen. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Und es werden kommen die Verlorenen im Land Assur und die Verstoßenen im Land Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Darum ist nach meiner Erkenntnis die Posaune Gottes zur Entrückung. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Die Meinungen gehen da auseinander. Wir wollen uns auch stehen lassen. Aber meines Erachtens nicht gleichzusetzen mit den 7 Posaunen aus der Offenbarung 11, beziehungsweise Kapitel 8 bis 11. Sie wissen nun den Unterschied, ja? Die Posaune Gottes zur Entrückung kündigt den Abschluss der Gnadenzeit an. Die Gemeinde ist vollendet. Jetzt findet die Entrückung statt. Es ist eine ausdrückliche Erlösungsposaune. In ihrem Klang steckt sozusagen das Heil, die Silberschekel, die Errettung, die Vergebung, der Sieg, die Vollendung. Das Evangelium steckt da drin. Sie erklingt vornehmlich für die Gemeinde, für die Erlösten. Die Posaune aber, der Engel in der Offenbarung, Kapitel 8, Vers 11, die sieben Posaunen, die da von Engeln geblasen werden, das sind durchweg Gerichtsposaunen, ausdrücklich über eine Nationenwelt des Unglaubens. Das sind meines Erachtens zwei Paar Schuhe. Außerdem befinden sich in der Offenbarung, wo die Gerichtsposaunen geblasen werden, finden sich die 24 Ältesten, finden sich schon im Himmel. Da steht in Offenbarung 11, Vers 15 und 17, und rühmen das kommende Reich Jesu Christi. Und die 24 Ältesten können nach meiner Erkenntnis nur ein Bild für die Gemeinde sein. Das sind keine Engel. Können nur ein Bild für die Gemeinde sein. Und wenn die sich schon im Himmel befinden, wo die Gerichtsposaunen noch geblasen werden, dann muss das also vorher schon passiert sein, ja? Und es ist auch sehr interessant zu beachten, dass die alte Elberfelder Bibel, die ja als sehr genau und zuverlässig gilt, in Vers 16 sagt, denn der Herr selbst wird mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Das ist ganz interessant. Der Herr selbst wird mit der Posaune Gottes vom Himmel kommen. Nicht bei der Posaune Gottes, sondern mit der Posaune Gottes. Was heißt das? Das hieße oder könnte heißen, dass der Herr selbst die Posaune als Hohepriester seiner Gemeinde blasen wird. Dass sie in seiner eigenen Hand ist. Sie wird ja auch Posaune Gottes genannt. Er selbst ruft die Seinen nach Hause. Er selbst gibt den Befehl und das Signal zur Heimholung der Braut. Die Posaune im Alten Testament durfte auch nur von Priestern geblasen werden. Die Engel sind keine Priester, aber Jesus ist der Hohepriester. Der Hohepriester. Ich glaube, dass er die Posaune Gottes bläst, weil er selber Gott ist. Und dann die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Die sechste Gewissheit, die hier beschrieben wird, ist die Auferstehung und Entrückung. Es heißt, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Darauf müssen wir uns doch noch konzentrieren, liebe Freunde. Dass es hier eindrücklich heißt und es ist wichtig für die, die das noch nicht zu Herzen genommen haben. Nur die Toten in Christus und die Lebenden in Christus werden auferweckt und verwandelt. Die anderen Menschen, alle, bleiben in ihren Gräbern und ihre Geister an dem Ort des Totenreiches, wo sie sich jetzt befinden, bis zum jüngsten Gericht. Das, was hier beschrieben wird, ist eine selektive Auferstehung aus den einiger Toten, aus den Toten heraus. Und die anderen bleiben tot. Bis dass sie auferstehen zum Endgericht. Jesus hat das angedeutet schon einmal in Johannes 5. Aber ganz besonders, als der Herr Jesus einmal mit seinen Jüngern, mit den drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und dann vom Berg der Verklärung wieder runterging, da ging es ja um Zukunft, um Herrlichkeit, um sein Königreich, dann sagt er seinen Jüngern, und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, und dann fragten die sich, was ist das, aus den Toten auferstehen? Das war für die Jünger ganz neu, das kannten die nicht. Was ist das, aus den Toten auferstehen? Jesus war selbst der Erste, der aus den Toten auferstand. Und nun, alle, die in Christus sind, die an ihn glauben, die ihn in ihr Leben aufgenommen haben, werden bei dem Befehlsruf des Herrn, der ja jeden Moment stattfinden kann, der nach meiner Erkenntnis nicht abhängig ist von Zeichen. Bei seinem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, bei der Posaune Gottes, werden auf einmal die Toten in Christus aus den Toten auferstehen. Und nur die Lebenden in Christus werden entrückt. Die anderen bleiben auf der Erde, ja? Ist das Gleiche. Und ich möchte doch mal die Frage stellen, wenn die Entrückung, sagen wir, in diesem Moment stattfinden würde. obwohl die ganze Zionshalle leer wäre? Was meinen Sie? Obwohl die ganze Zionshalle leer wäre? Nur die Toten bzw. Lebenden in Christus, die seinen Geist in sich lebend haben, die sind in Christus, die wiedergeboren sind, die sind in Christus und die werden durch die Kraft des Heiligen Geistes entrückt und die anderen werden hierbleiben. Und was wäre es für ein Schrecken, wenn plötzlich die Entrückung stattfindet? Es wird eines Tages geschehen und ein Teil von uns wäre noch hier. Die anderen Menschen, die nicht in Christus sind, durch den rettenden Glauben an ihn, die keine persönliche Beziehung zu ihm haben, werden erst 1000 Jahre später auferweckt und kommen dann in die Hölle, sagt die Bibel. Die Bibel erklärt auch, dass es eben eine erste Auferstehung gibt, das ist die Entrückung, und dann eine zweite Auferstehung, und das ist die Auferstehung am letzten, jüngsten Gericht. Und letztens die Gewissheit, alle Zeit beim Herrn. Es wird knapp gesagt, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich habe mir überlegt, ja, was bedeutet das? Was ist das für ein Triumph, liebe Freunde, liebe Geschwister? Unser Herz sollte jubeln. Alle Zeit beim Herrn. Das ist die Hoffnung derer, die an Jesus glauben. Alle Zeit beim Herrn ist ein Ausblick, der alles Traurige der Vergangenheit, alle Nöte, alle Anfechtungen, alle Fragen beantwortet sein lässt, indem wir bei ihm sind. Alles, was gewesen ist, alles Negative, alle Krankheit, alles, was uns angefochten hat. Alle Zeit beim Herrn ist ein Ausblick, der alles Traurige, alle Vergangenheit, alle Nöte, alle Anfechtungen, alle Fragen vergessen sein lässt und beantwortet sein lässt in ihm. Alles Vergängliche ist hinweg und jetzt ist nur noch Ewigkeit in Jesus Christus. Alle Zeit beim Herrn heißt, dass wir alle Zeit da sein werden, wo Jesus ist. Es gibt immer wieder Christen, die fragen sich, ja, wenn der Herr das 1000-jährige Reich aufrichtet und dann von Jerusalem aus über die Welt regiert, auf dem Throne Davids, wo wird dann die Gemeinde sein? Wo werde ich dann sein, der ich zur Gemeinde gehöre, fragen manche Christen. Und da kann ich immer nur antworten, ja, schlicht und einfach, Gemeinde ist immer da, wo Jesus ist. Die Braut ist immer da, wo der Bräutigam ist. Der Leib ist immer da, wo das Haupt ist. Gemeinde wird immer, alle Zeit bei Jesus sein. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Aber die Schlussfolgerung auch am Ende müssen wir uns doch auch stellen, das ist eben der ganze Ernst, obwohl das eine, es ist ja an Gläubige geschrieben, hier der 1. Thessalonicher Brief, auch die Entrückung, aber die Schlussfolgerung dieses Trostes und dieser Hoffnung für die Gemeinde ist eine schreckliche für die Menschen, die nicht in Christus sind. Wer Jesus nicht hat, stürzt in bodenlose Hoffnungslosigkeit. Die gehen der ewigen, glückseligen Hoffnung verlustig. Die Bibel lehrt uns gerade an der Stelle der Auferstehung und Entrückung, dass es Menschen geben wird, die drinnen und draußen sind. Vers 12, es ist der letzte Vers, bevor Paulus über die Entrückung spricht, heißt es, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen. Paulus macht einen ganz klaren Unterschied zwischen Menschen, die draußen sind und die in Christus sind. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Er macht einen Unterschied zwischen Hoffnung und hoffnungslos, damit ihr nicht wie die anderen, damit ihr, wie sagt er das buchstäblich, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Paulus macht einen Unterschied und sagt, die übrigen, die draußen sind, die haben keine Hoffnung. Stellen wir uns das mal vor, da muss doch unser Herz zittern. Die haben keine Hoffnung. Und wenn sie sich Millionen Illusionen hingeben, sie haben keine Hoffnung. Und wenn Sie sich Zukunftsperspektiven ausmalen, schöner sie nicht sein könnten, Sie haben am Ende keine Hoffnung. Kürzlich sagte jemand, am Ende ist es egal, ob du Doktor gewesen bist oder Putzfrau. Da zählt nur noch etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes. Die übrigen haben keine Hoffnung. Aber er sagt denen, die in Christus sind, die glauben, ihr habt Hoffnung, ihr habt Gewissheit. Und wenn er in Vers 17 sagt, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, dann gibt es eben auch Menschen, die von ihm alle Zeit getrennt sein werden. Und wenn er in Vers 18 sagt, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander, dann wird es auch Menschen geben, die alle Zeit trostlos sein werden. Das ist genau das, ihr Lieben, was das Neue Testament auch lehrt und was Jesus selber an vielen Stellen gesagt hat. Wer nicht in Christus ist, hat nämlich keine Beziehung zu Gott. Er kann fromm sein. Er kann sogar in gewisser Weise ein Bekenner sein. Aber wenn er nicht in Christus ist, nicht wiedergeboren, nicht verankert durch Christus, hat er keine Beziehung zu Gott. Und das ist draußen sein, das ist ohne Hoffnung, das ist ohne Heim, ohne kein Zuhause zu haben. Von Jesus getrennt, ohne Trost, in ewiger Trost und Ruhelosigkeit. Das ist das Leben eines Menschen ohne Christus. Und das ist schrecklich. Und wenn sich jetzt vielleicht jemand fragt, wie kann das denn anders werden? Ich fühle in mir, Mensch du, ich glaube, ich bin noch gar nicht drin. Ich komme zwar in den Gottesdienst und ich habe auch eine Bibel und so, ich bete auch manchmal, aber wenn ich mich ganz ehrlich und aufrichtig frage, ich glaube, ich bin noch gar nicht in Christus. Ich habe diese Gewissheit einfach nicht. Ich habe diese Heilsgewissheit nicht. Diese Heilssicherheit habe ich nicht. Wie kann ich die bekommen? Wie kann ich heute noch in Christus sein? Wenn Sie, die Bibel macht es uns so einfach. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ob Sie es glauben oder nicht, klingt doof, ne? Aber das ist alles. Das ist alles. Wissen Sie, ich möchte vorsichtig sein mit meinen Worten, aber ich glaube, es stimmt. Also ich habe nichts anderes festgestellt im Neuen Testament. Wissen Sie, dass die Bibel von einem Menschen, der noch gar nicht errettet ist, nur erwartet, glaube an Jesus, dass er gestorben und auferstanden ist und du bist gerettet. Nicht mal eine lange Litanei von Bekennen der Sünde. Bekennen der Sünde im Neuen Testament tut Buße. Bekennen der Sünde in dem Sinne wird immer verlangt von Israel oder von Christen, von der Gemeinde Jesu. Weil wir im Kind-Vater-Verhältnis stehen. Und wenn ich den Heiligen Geist betrübt habe, wenn ich Jesus, den Vater, betrübt habe, dann bekenne ich meine Sünde. Oh Herr Jesus, ich bin schlecht gelaunt gewesen, bitte vergib mir das. Dann ist das bekannt und dann habe ich das alte Verhältnis zum Vater wieder. Ja? Ich bin aber sein Kind. Von einem Menschen, der aber noch gar kein Kind Gottes ist, der ist ja durch und durch sündig. Der wäre ja selbst ohne Sünden verloren, weil er Sünder ist, von seiner Geburt her. Das hat Jesus ja am Kreuz alles erledigt. Der braucht nur eins zu tun, aber das von ganzem Herzen. Zu Jesus gehen und zu sagen, Herr, ich glaube, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du auch für mich gestorben bist, dass du meine Sünden getragen und weggetragen hast. Mein ganzes Leben ist durch und durch verdorben. Das nehme ich für mich in Anspruch. Bist du gerettet? Glaubst du es? Glauben Sie das? Denn es wird immer Sünden geben, die wir nicht bekennen können, weil wir sie schon lange vergessen haben. Verstehen Sie? Achten Sie mal darauf im Neuen Testament. Den Ungläubigen wird immer gesagt, glaube, nimm es an. Das ist Buße. Das ist Umkehr des ganzen Lebens. Der Mann aus Äthiopien, nicht wahr? Was wurde ihm gesagt? Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Was sagt Philippus? Ja, da muss. Jetzt wollen wir es aber mal zeigen. Jetzt nehmen wir erstmal ein Stück Papier und dann schön Kugelschreiber und so weiter. Und jetzt überleg mal, du, als du da von Äthiopien gekommen bist, weißt du noch? Da hinten und so, nicht? Und so weiter und so fort. Und weißt du noch, wie du den da behandelt hast, da damals, da diesen mit der Peitsche und so? Und der Äthiopier, und dann fällt das eine an. Und dann, ja, jetzt müssen wir sehen. Na, meinst du, hast nicht was vergessen? Lieber noch ein bisschen warten. Philippus sagt, Glaubst du von ganzem Herzen? Und da sagt dieser Mann, ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Dann soll es geschehen. Gerettet. Wiedergeboren. Das ist nötig. Ich habe einen schönen Vers gefunden im Hiob Kapitel 11, Vers 13 und auch Vers 18. Da heißt es, fass einen klaren Entschluss, strecke deine Hände empor und bete zu Gott, dann hast du endlich wieder Hoffnung. Ist das nicht schön gesagt? Und das möge der Herr Ihnen schenken. Wir sind hier am Schluss. William MacDonald schrieb in einem Buch, das ich gerade lese, da schrieb er, einst wird die Geschichte jedes einzelnen Erretteten, die ganze Geschichte der Heiligen, Gegenstand ewiger Bewunderung und Anbetung sein. Welch einen wunderbaren Gott haben wir. Das Buch von ihm heißt, ein Gott, der Wunder tut. Ich kann mir das vorstellen. Einst, wenn wir in der Herrlichkeit bei Jesus Christus sind, wird die Geschichte, die Errettungs-, die Erlösungsgeschichte jedes Einzelnen, wird Gegenstand ewiger Bewunderung sein, Bewunderung und Anbetung des Lammes. Denn jeder von uns hat sich anders bekehrt, ja? Ich habe mich anders bekehrt als Sie, Sie als ich. Der eine hat ein großes Erlebnis gehabt, der andere hat es kaum gemerkt, aber er hat sein persönliches Erlebnis gehabt, irgendwie. Auch wenn er es erst im Nachhinein gemerkt hat. Der eine in der Evangelisation, der andere durch eine Kassette, der andere durch ein Buch. Der andere durch die Eltern, der andere wieder durch den Vater oder durch einen Seelsorger, durch einen Kollege oder durch indem, dass man ihm eine Bibel geschenkt hat. Jeder hat seine Geschichte. Ich erinnere mich, wir haben das auch im Mitternachtsruf veröffentlicht. Da war ein, in Norddeutschland, da war ein Wirt, der war total gottlos, der wollte überhaupt nichts von Jesus Christus wissen. Dem war alles egal, hat gesagt, geht mir weg mit dem Christentum. Ging auch nie in die Kirche. Eines Tages, da ist aber ein Bekannter oder Verwandter von ihm gestorben und da musste er zwangsläufig zur Abdankung auch in die Kirche gehen. Und dann ist er reingegangen und hat er sich gesagt, aber von dem Pastor da vorne will ich nichts hören. Ich stecke mir beide Finger in die Ohren, ja. Und das hat er dann auch getan. Er hat beide Finger in die Ohren gesteckt, ganz fest zugedreht. Er wollte bewusst nichts hören von der Botschaft. Und gut, Gott hätte ja sagen können, ja gut, wenn du nicht hören willst, okay, ja. Aber der Herr in seiner unendlichen Barmherzigkeit. Hat er so. Dann geht, kam eine Fliege und setzt sich auf seine Nase. Man kann sich das vorstellen. Ja. Und dann nimmt er den einen Finger, nimmt er aus dem Ohr und schlägt die Fliege weg und hört ein Wort Gottes. In dem Moment, ein Wort Gottes. Hat danach wieder den Finger rein. Und dieses Wort hat ihm die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Hat sich bekehrt, hat seine Wirtschaft aufgegeben und hat einen Versammlungsraum daraus gemacht. Ich las in dem Buch von William MacDonald, darf ich das noch erzählen? In dem Buch von William MacDonald, Ein Gott, der Wunder tut, las ich die Geschichte von einem Mann. Es ist ein Kind gewesen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der ist aufgewachsen und hatte eine gläubige Mutter, aber er selbst, dieser Junge, wollte gar nichts wissen von Jesus, war ihm ganz egal. Die Mutter aber hat sehr viel für ihn gebetet und hat ihm eines Tages eine Bibel geschenkt und eine Widmung reingeschrieben. Und dann hat der Junge auch diese Bibel angenommen, aber nur um sie an der nächsten Ecke wieder zu verkaufen. Und hat das Geld in die Tasche und sich Drogen oder irgendwas dafür gekauft. Wollte von der Bibel gar nichts wissen und ist dann auch von zu Hause weg. War aber sehr intelligent und konnte studieren, hat Medizin studiert und ist sogar ein ziemlich berühmter, guter Arzt in Amerika geworden. Und ich glaube, es war 20 Jahre später, da arbeitete er in einem Hospital und dann kam ein Verletzter, ein Schwerverletzter in dieses Hospital hinein, der war also dem Tode nahe. Und dem Arzt fiel dann nur auf, ja, der hat so eine ruhige Ausstrahlung und hat sich darüber verwundert. Und der Schwerverletzte hat ihn dann gefragt, sagen Sie, Herr Doktor, bitte sagen Sie mir die Wahrheit, wie lange habe ich noch zu leben? Und dann sagt der Arzt ihm, ja, höchstens noch eine Stunde. Und dann sagt der schwerverletzte Mann, dann bitte sagen Sie meiner Schwester, meiner leiblichen Schwester, sie möge mir das Buch bringen. Dann sagt der Arzt, okay, wenn Ihnen das so wichtig ist, das sage ich ihr. Und hat das dann der Schwester gesagt und so weiter und so fort. Die brachte das Buch und tatsächlich nach etwa einer Stunde ist der Mann auch verstorben. Und dann kam der Arzt zurück und fragt dann die Krankenschwester, hören Sie mal, wissen Sie, welches Buch der gemeint hat? Was für ein Buch hat der gemeint? Was für ein Buch ist dem so wichtig gewesen? Ja, sagt die Krankenschwester, der Mann, der war wohl gläubig, er sagt, er hätte keine Angst vor dem Tod und so weiter. Und das ist die Bibel gewesen, die seine leibliche Schwester ihm gebracht hat. Ja, wo ist denn die Bibel? Ja, die liegt unter seinem Kopfkissen. Und dann geht der Arzt hin und holt die Bibel aus dem Kopfkissen, zieht er hervor und schlägt die auf. Und da stand die Widmung seiner Mutter drin. 20 Jahre später findet er die Bibel wieder, die er vor 20 Jahren verkauft hat, verscherbelt hat. Da kamen ihm die Tränen, da ist er in seine Praxis, da hat er sich niedergekniet und hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und Willie McDonald schreibt, dass er dann angefangen hat, das Evangelium zu verkündigen in Amerika und wohl auch ziemlich bekannt geworden ist. Jeder hat seine Geschichte. Vielleicht nicht alle so großartig, nicht wahr? Das muss auch nicht sein. Aber jeder hat seine Geschichte. Und vielleicht kann das heute Morgen Ihre Geschichte werden. Ihre Geschichte, indem dass Sie sagen, heute treffe ich meine Entscheidung, in Christus zu sein. Ich rufe den Namen des Herrn Jesus an und glaube, dass er auch für mich gestorben und auferstanden ist und nehme sein Opfer für mich in Anspruch. Wenn Sie das tun in Ihrem Herzen, dann sind Sie gerettet. Dann dürfen Sie das im Glauben in Anspruch nehmen. Der Herr schenke es Ihnen. Amen. Singen wir eine Strophe aus dem Lied 591. Die Lenden lasst umgürtet sein, die Lichter setzt in Brand. Nur die erste Strophe und wir stehen schon dazu auf und bitten danach um den Segen des Herrn. Wir danken uns für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit und wollen noch um den Segen bitten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus, bis dass er wiederkommt. Und wir bitten dich, Herr, komme du bald und wirke doch jetzt in den einzelnen Herzen, dass Menschen zum Glauben an dich finden. Amen.
In der Predigtreihe über biblische Entrückungslehre hörten Sie heute von Norbert Lied den vierten Teil mit dem Thema »Wenn die Posaune erschallt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!